Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Banger
zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei der letzten Folge des Jahres 2024 von Focus Money Talks. Wir können nicht so weitermachen wie bisher, ist Monika Schnitzer überzeugt. Die oberste Wirtschaftsweise des Landes fordert Politiker und Wirtschaftsvertreter auf, den Hebel schnellstens umzulegen, um den Anschluss an die USA und China nicht vollends zu verpassen. Ich bin Heike Bangert und spreche mit Monika auch darüber, wie es sich anfühlt, von Jahr zu Jahr fast nur über Krisen zu sprechen und mit welchem Gefühl sie dem Bundeskanzler im November das Jahresgutachten übergeben hat, der ja inzwischen nur noch interimsweise im Amt ist. Monika, vielen herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist für Focus Money Talks. Wir reden über das Jahresgutachten, wir reden über Wirtschaft, wir reden über Politik. Jedes Jahr denke ich, diesmal wird es besser. Wir können uns ein bisschen mehr zurücklehnen, aber dieses Jahr habe ich gar nicht so sehr das Gefühl. Aber erstmal an der Stelle herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Es fällt mir total schwer, irgendwie, wo sollen wir bei diesen ganz vielen Themen anfangen? Das ist echt die Frage. 3 Jahre Stagnation schreibt ihr im Jahresgutachten. Und genau so fühlt sich das an. Wir treffen uns jetzt eben 3 Jahre hintereinander, immer zu diesem Zeitpunkt. Und jedes Mal ist Flaute. Für euch ist es auch Krisenbeschreibung, letztlich Krisenstrategie. Und man fragt sich, wann war das eigentlich nochmal zuletzt? Wann hatten wir da zuletzt mal gute Zeiten? Erinnerst du dich?
Ich bin alt genug. Ich kann mich daran noch erinnern. Bei der jüngeren Generation bin ich nicht so sicher. Nein, tatsächlich würde ich sagen, ein wirklicher Wendepunkt war die Pandemie. Die Jahre davor, die 10 Jahre davor, nach der Finanzkrise, ging es ja eigentlich schon aufwärts. Und wenn wir nochmal 10 Jahre zurückgehen, also Anfang der 2000er Jahre, das waren ja Zeiten, wo wir sehr hohe Arbeitslosigkeit haben und dann aber über das erste Jahrzehnt das allmählich abgebaut haben, über das zweite Jahrzehnt, nachdem dann die Finanzkrise überwunden war, da ging es dann auf einmal dann doch aufwärts. Da haben sich zwar schon Probleme angebahnt und im Nachhinein sehen wir, dass da eine ganze Menge versäumt worden ist. Aber so richtig Krisenmodus haben wir eben seit der Pandemie, dann kam die Energiekrise und im Grunde in diesen letzten 5 Jahren ist dann wirklich nichts mehr vorangegangen. Kein Wachstum. Wir haben im Grunde jetzt 5% weniger Wachstum, als wir das vor 5 Jahren erwartet haben, was wir jetzt in diesem Jahr haben würden. Das ist schon keine gute Bilanz.
Genau, über die Versäumnisse sprechen wir gleich. Aber lass uns ganz kurz nochmal, wenn du schon sagst, was wir damals 2022 erwartet haben, was würdest du denn erwarten für die nächsten 5 Jahre? Oder anders gefragt, wann werden wir wieder über gute Zeiten sprechen? Was meinst du?
Ja, dann, wenn wir die strukturellen Probleme überwunden haben. Denn wir sehen eben jetzt, dass es doch mehr ist als einfach nur die Flaute nach der Pandemie oder nach der Energiekrise. Wir haben ja, deswegen sprechen wir ja seit 3 Jahren drüber, immer gedacht, naja, jetzt im nächsten Jahr geht's dann aufwärts. Jetzt war es nochmal schlecht, aber jetzt geht's aufwärts. Und wir sehen 2 interessante strukturelle Entwicklungen, die sich allmählich wirklich abzeichnen. Das erste ist, bisher haben wir immer darauf gewartet, die Weltkonjunktur springt an, dann springt auch unser Export wieder an und dann wird's schon alles besser. Und wir sehen eben, das ist nicht mehr so. Der Export springt nicht mehr so an, obwohl die Weltkonjunktur angesprungen ist. Und da sehen wir tatsächlich ein strukturelles Problem. Insofern, die Unternehmen sind nicht mehr so wettbewerbsfähig. Hohe Energiepreise, hohe Arbeitskosten, geringe Arbeitsproduktivität, kann man sagen. Und Produkte, die sich nicht mehr verkaufen. Denken wir an die Autos, die in China keinen Abnehmer mehr finden. Denken wir an Maschinen, die auf den globalen Märkten jetzt auf einmal durch China Konkurrenz kriegen. Also das ist eine strukturelle Entwicklung, die sich jetzt negativer entwickelt hat, als wir das erwartet hatten.
Wir hatten ja diesen Dreiklang, muss man fast sagen. Verteidigt wurden wir von den USA. Das hat uns nicht besonders viel gekostet. Wir hatten die günstige Energie aus Russland und schöne Absatzmärkte in China. Und alles war plötzlich weg.
Ja, genau. Also China eben ist inzwischen nicht mehr der tolle Absatzmarkt, sondern China ist ein Konkurrent geworden. Und deswegen tun wir uns jetzt so schwer, in China zu verkaufen und auch auf anderen Märkten, wo China jetzt auf einmal Konkurrent wird. Die ähnlichen Produkte liefern, Maschinen insbesondere auch, und das günstiger, als wir das tun. Und da können wir momentan schon gar nicht mehr so gut mithalten. Ein zweites strukturelles Phänomen ist, wir hatten die ganze Zeit darauf gehofft, dass der Konsum wieder anspringt. Die Leute haben in der Pandemie nicht einkaufen können, weil die Läden geschlossen waren. Dann ging das wieder vorwärts, aber dann kam die Energiekrise, dann kam die hohe Inflation. Deswegen konnten die Leute nicht wirklich so gut einkaufen.
Aber wir hatten doch so eine ganz kleine Konsumrallye danach.
Ja, also nach der Pandemie, als man dann wieder in den Laden gehen konnte, so ein bisschen ging es schon wieder aufwärts. Aber dann kam, wie gesagt, die Energiekrise, Inflation. Und jetzt dachten wir, okay, die Nominallöhne, also die Löhne sind wieder angestiegen. Real kann man sich wieder mehr leisten und trotzdem sparen die Menschen momentan noch mehr, als sie es vor der Pandemie getan haben. Und das heißt, der Konsum springt nicht an. Auch das heißt, unser Wachstum springt nicht an.
Das ist ja ein bisschen die Stimmung. Also man sagt ja, die Deutschen oder wie auch immer, die Europäer, aber auf jeden Fall die Deutschen sparen, wenn die Krise da ist. Und die Amerikaner geben dann erstmal richtig nochmal alles aus, eben auch, wenn sie wissen, dass die Krise da ist. Ein kleiner Unterschied, möglicherweise deshalb, warum in den USA der Konsum eigentlich konstant immer besser läuft und vielleicht dann auch die Wirtschaft ein bisschen mehr ankurbelt. Das, was wir hier vermissen.
Ganz genau. Also wenn man sich anschaut, die USA sind in den letzten 5 Jahren um 12% gewachsen. Wir können auch noch diskutieren drüber. Trotzdem haben sie Trump gewählt, obwohl es eigentlich gar nicht schlecht lief. Ja, und bei uns ist eben in diesen 5 Jahren gar nichts passiert. Die Menschen, das kann man in den Umfragen sehen, die haben einfach nach wie vor kein großes Vertrauen. Die finden die Situation sehr unsicher. Gar nicht mal so sehr, dass es ihnen selbst schlecht geht, aber die haben Sorge um die allgemeine wirtschaftliche Lage. Vielleicht, dass dann doch irgendwann der Arbeitsplatz gefährdet wäre. Und deswegen halten sie sich zurück.
Es ist ja ein bisschen, wenn man von außen kommt, dann reden Menschen gar nicht so sehr über die Wirtschaftskrise, wohingegen in Deutschland ist es eben sehr wohl spürbar. Das ist ja auch kein Wunder, dass Deutschland sich als einziges Industrieland tatsächlich in einer so schlechten Verfassung befindet. Du hattest vorher gesagt, Versäumnisse. Warum hat man damals, als die Zeiten gut waren, warum hat man so vieles versäumt? Was meinst du?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Denn wenn wir jetzt drüber nachdenken, was wir alles nicht haben, wir haben keine funktionierende Infrastruktur. Die Züge kommen zu spät, die Brücken stürzen ein, die Autobahnen sind nicht gebaut. Also wir sehen ja, dass es da an allen Ecken und Enden fehlt. Und man fragt sich, hat man das nicht schon immer gesehen, dass man das tun muss? Nein, man hat eben in Phasen gespart, wo es nicht nötig war, so viel zu sparen. Also selbst in Phasen, wo wir eine schwarze Null geschrieben haben, eigentlich das Geld gehabt hätten, da zu investieren, hat man es nicht gemacht. Wir sehen, dass für die Bildung wir schon über all die Jahre und Jahrzehnte eigentlich viel zu wenig ausgeben. Und das rächt sich jetzt, denn die Bildungsergebnisse sind wirklich erbärmlich. PISA-Studie, wir schneiden mal gerade im Mittelfeld ab. Das ist eigentlich nicht das, was wir erwarten sollten, wenn wir uns überlegen, dass die Menschen, dass unsere Jugend, dass die wirklich unser Kapital sind.
Wie war eigentlich dein Gefühl? Ich meine, ihr arbeitet das ganze Jahr darauf hin, dass ihr ein fertiges Werk mit Vorschlägen für die Wirtschaft abgebt bei der Bundesregierung. Und an dem Tag, wo ihr das dann auch gemacht habt, gab es diese Bundesregierung zwar noch, aber nur noch in Teilen und auch nicht mehr für besonders lange. Wie ist eigentlich das Gefühl?
Ja.
Hätte man das gerne nochmal reingeschrieben?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Im ersten Moment denkt man sich, oh je, die Regierung wird ja nichts mehr draus machen. Aber wenn man ehrlich ist, die Regierung hätte auch nichts mehr draus gemacht, wenn sie noch ein paar Monate länger im Amt gewesen wäre. So sehen wir die positive Seite davon. Wir denken, wir hoffen mit unseren Vorschlägen jetzt gleich ein bisschen in den Wahlkampf Ideen einzubringen und dann hoffentlich auch in dem Koalitionsvertrag, von wem auch immer dann geschrieben wird, das eine oder andere wiederzufinden.
Das klingt sehr pessimistisch, indem du sagst, die hätten sowieso nichts draus gemacht.
Ja, das ist aber auch genau mein Eindruck gewesen.
An der Regierung oder an euch? Also am Gremium oder woran liegt das?
Naja, also in dem ganz konkreten Fall daran, dass die drei Koalitionäre sich nicht mehr auf irgendetwas haben einigen können. Man hat mit den unterschiedlichen Häusern gesprochen und jedes Mal hat man bei bestimmten Themen gehört, ja, da wären wir ja durchaus für zu haben, aber der Koalitionspartner macht das nicht mit und von daher war jetzt nicht zu erwarten, dass da sich noch viel ändern würde. Zumal Geld, also jetzt für Infrastruktur zum Beispiel, keines da gewesen wäre. Das ist ja genau das, was man im letzten Haushaltsentwurf, der ja jetzt nicht mehr verabschiedet wird, gesehen hat. An der Infrastruktur ist gerade wieder gespart worden. Also da war nicht mehr wirklich was zu erwarten.
Wir steuern ja direkt auf die Große Koalition zu. Hast du denn das Gefühl, dass eine Große Koalition in der Lage wäre, jetzt zu dem Zeitpunkt die Vorschläge aufzugreifen und auch andere notwendige Dinge in die Wege zu leiten?
Nun, da muss man schon sehr viel Optimismus aufbringen, um daran zu glauben. Denn tatsächlich hatten wir ja in den 16 Jahren vor der Ampelregierung 12 Jahre große Koalition. Und gerade in der Phase ist ja auch nichts passiert. Also wir haben nicht diese Infrastrukturinvestitionen gesehen. Wir haben nicht die Digitalisierung gesehen. Wir haben nicht den Bildungsschub gesehen. Manche Dinge schon, aber eben im Großen und Ganzen gerade nicht. Wir haben nicht die Rentenreform gesehen, die wir eigentlich dringend bräuchten. Insofern kann man nur hoffen, dass allmählich sich die Einsicht durchsetzt. Die Lage ist wirklich ernst. Wir müssen wirklich einiges angehen. Deswegen die Überschrift von unserem Gutachten in diesem Jahr: Versäumnisse angehen, entschlossen modernisieren. Und mit diesen Versäumnissen meinen wir keinesfalls nur die Versäumnisse dieser Ampelregierung, sondern schon auch der Jahre davor.
Genau, ihr hättet auch schreiben können, Call to Action.
Ja, genau. Also eigentlich war es uns wirklich wichtig, klarzumachen, es muss jetzt was passieren. Und vor allen Dingen ist uns wichtig, dieses Modernisieren in den Fokus zu stellen. Denn aktuell dreht sich ja ganz viel der Diskussion immer darum, können wir nicht einfach so weitermachen wie bisher? Müssen wir nicht verhindern, dass es eine Deindustrialisierung gibt? Müssen wir nicht die Energiewende zurückschrauben, die Klimawende eigentlich erstmal zur Seite schieben, weil da müssen wir uns jetzt erstmal um andere Sachen kümmern? So Diskussionen wie Verbrenner aus in Frage stellen. All diese Diskussionen, und da denkt man sich, es kann doch jetzt nicht so sein, dass man noch ein paar Jahre so weitermacht, dann fallen wir ja noch mehr zurück. Denn eines muss man sich ganz klar machen, und das zeigt eben das Beispiel China. China ist ein ernsthafter Konkurrent geworden, völlig unterschätzt von unseren Unternehmen, auch von der Politik. USA war schon immer ein ernsthafter Konkurrent, KI, künstliche Intelligenz, das passiert alles in den USA. Und wir müssen schauen, ob wir da mithalten können, ob wir damit in Zukunft auch Geld verdienen können. Also sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, na, also jetzt können wir all die Themen gar nicht angehen, wir machen so weiter wie bisher, das ist naiv, das wird uns wirklich zurückwerfen.
Ist denn ein Problem der jetzigen noch Regierung gewesen, dass tatsächlich das Bundesverfassungsgericht die Sonderhaushalte gekippt hat und man ständig auf der Schuldenbremse stand? Also mit anderen Worten, hatten wir einfach zu wenig Geld zur Verfügung, um eben die Versäumnisse in die Wege zu leiten oder die Änderungen, die letztlich gemacht werden müssen? Das kostet ja alles sehr viel Geld.
Na, sagen wir mal so, es ist immer leichter, sich zu einigen in einer Koalition, wo man ganz unterschiedliche Zielvorstellungen hat, wenn es Geld zu verteilen gibt, weil man dann jedem entgegenkommen kann. Wir hatten eine Koalition, die ein Rentenreformpaket 2 einführen wollte. Das wird Geld kosten. Es ist an der Stelle eben gerade keine Reform gewesen, die versucht, im Rentensystem auch irgendwo Geld zu sparen, was dringend notwendig wäre, um die jungen Menschen nicht mehr zu belasten mit höheren Beiträgen. Das hätte man sich leisten können, wenn man gleichzeitig Geld zu verteilen gehabt hätte aus anderen Töpfen oder aus Schulden, hat man aber jetzt nicht. Das heißt, man hätte sich jetzt an der Stelle darauf verständigen müssen, irgendwo was einzusparen, um dann Geld freizumachen für beispielsweise die Infrastruktur. Und das ist schwer.
Also du meinst, wir würden mit, ich weiß gar nicht, der Bundeshaushalt 500 Milliarden plus minus irgendwas, wir würden mit diesem Geld auskommen können, wenn wir einfach besser priorisieren würden?
Es ist naiv zu glauben, dass man dann alle Versäumnisse aufholen kann mit diesem Geld, denn es sind ja einige Sachen liegen geblieben. Also Infrastruktur wird uns sehr viel mehr kosten, als man jetzt aus dem laufenden Haushalt einfach finanzieren kann. Da muss einfach vieles nachgeholt werden. Das gilt erst recht für die Verteidigung. Da haben wir ja über Jahre praktisch viel zu wenig investiert. Ziel wäre 2%. 2% des Bruttoinlandsprodukts, das sind 80 Milliarden pro Jahr. Wir geben lange nicht so viel aus. Wir haben aktuell ein Sondervermögen dafür, diese 100 Milliarden, die dafür verabschiedet worden sind. Das ist aber in 2-3 Jahren aufgebraucht. Ab 2028 fehlt uns das Geld. Und dann wird man diese 80 Milliarden oder wenn wir 3% anstreben, 120 Milliarden, das wird man aus dem Kernhaushalt momentan nicht bestücken können.
Was bedeutet das dann in der Konsequenz? Brauchen wir eine Aufweichung der Schuldengrenze? Müssen wir Sonderhaushalte führen? Was würdest du sagen?
Wir haben uns ja im Sachverständigenrat dafür eingesetzt, dass man die Schuldenbremse stabilitätsorientiert reformiert. Um das kurz zu erläutern, wir haben einerseits gesagt, wenn es eine Notlage gibt, dann müsste es möglich sein, für diese Notlage über 3 Jahre, nicht nur bis zum Ende des Kalenderjahres, sondern über 3 Jahre, um Sonderkredite aufzunehmen, weil einfach so eine Notlage nicht so schnell überwunden ist. Und die Ukraine, die Unterstützung
der
Ukraine.
Genau, das war ja jetzt tatsächlich zum Ampel aus vorgestellt worden, zugunsten der Ukraine. Letztlich war das Problem, dass nur 3 Milliarden von dem Gesamt 10 Milliarden dafür aufgewendet hätten werden sollen.
Genau, also das in der Tat war jetzt am Ende in der Ampel nicht notwendigerweise das, weswegen man die Ampel hätte platzen lassen müssen. Aber das wäre grundsätzlich eine Begründung, wenn man jetzt beispielsweise dann erleben wird, dass Trump sagt, nein, also keine Unterstützung mehr von USA, das wird richtig runtergefahren. Das ist aber nur, wie gesagt, ein Teil dieser Reform, über die wir nachgedacht haben. Die zweite Komponente wäre, dass eigentlich die Schuldenbremse, so wie sie momentan konzipiert ist, restriktiver ist als notwendig. Wir sind momentan bei einer Schuldenstandsquote von knapp über 60%. 60% ist eigentlich das, was man erreichen möchte. Wenn wir aber die Schuldenbremse so lassen, wie sie ist, dann wird die Schuldenstandsquote immer weiter sinken. Und das brauchen wir nicht. Das ist zu restriktiv. Es würde ja völlig reichen, wenn wir 60% einhalten. Unser Vorschlag war, die Verschuldungsmöglichkeit dann etwas zu erhöhen für, wenn wir unter 60% sind, verdreifachen von 0,35 auf 1% des Bruttoinlandsprodukts. Das würde einen Spielraum geben von 20 bis 30 Milliarden. Das ist immer noch nicht viel, aber das zu haben oder nicht zu haben, macht schon den Unterschied, ob man jetzt Verteidigung wirklich dauerhaft finanzieren kann oder ob man dafür nochmal ein großes Sondervermögen braucht. Insofern also ein bisschen was würde eine solche Reform schon bringen.
Die Wirtschaft hingegen wünscht sich Sonderinvestitionstöpfe. Es gibt ja zwei Vorschläge. Christian Lindner hat einen gemacht, Robert Habeck hat einen vorgestellt, um Investitionsanreize zu setzen, beziehungsweise auf der FDP-Seite die Steuern zu senken. Würdest du sagen, das wäre auch eine Möglichkeit, wenn man solche wirkliche Investitionsmöglichkeiten schafft, Töpfe, die nur dafür angewandt werden dürfen?
Also tatsächlich, wenn wir über die Investitionen nachdenken, die jetzt vom Staat getätigt werden sollen, also sowas wie Infrastruktur, da kann man sich einen solchen Sondertopf vorstellen, um jetzt nachzuholen, was versäumt worden ist. Aber für die laufenden Ausgaben sollte das eigentlich aus dem Kernhaushalt passieren. Da wäre für uns das viel Entscheidendere, dass man sich wirklich darauf festlegt, das verbindlich dauerhaft zu finanzieren. Und aktuell sehen wir ja, im Haushalt ist festgelegt, alles, was für die Rente zu zahlen ist aus dem Haushalt, das ist immerhin ein Viertel des Haushalts. Sozialausgaben, also was ist gesetzlich festgelegt, aber wie viel die Bahn und die Autobahngesellschaft bekommt, das ist nicht gesetzlich festgelegt. Das wird jedes Jahr neu verhandelt und wenn kein Geld mehr da ist, dann kriegen die halt nichts. Das ist schlecht, weil es genau dazu führt, dass man nicht stetig, verbindlich investiert, auch die Unternehmen sich nicht darauf einstellen können, kriege ich im nächsten Jahr den Auftrag oder kriege ich ihn nicht. Deswegen haben wir gesagt, hier wäre eine Verbindlichkeit wichtig. Ähnlich wie bei der Schuldenbremse, wo man sagt, man begrenzt die Ausgaben. Eine Verbindlichkeit, die dazu führt, dass man sagt, bestimmte Teile des Kernhaushalts sind wirklich wichtig für die Investitionen und das muss auch verbindlich sein.
Das ist das, was ihr unter zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben beschreibt. Kannst du es nochmal sagen? Also es war Infrastruktur, Bahn und?
Bahn und Straße. Im Grunde zählen auch Bildungsausgaben zu solchen zukunftsorientierten Ausgaben. Also was verstehen wir unter zukunftsorientierten Ausgaben? Das, was man langläufig Investition nennt, etwas, was jetzt kostet, aber halt Erträge erst in der Zukunft bringt. Und das Problem, warum da nicht notwendigerweise so viel Priorität drauf gelegt wird, ist, ein Politiker, eine Politikerin will wiedergewählt werden, kümmert sich vor allen Dingen um die Bedürfnisse der aktuellen Wähler und hat die nächste Generation nicht so stark im Blick. Deswegen kommt es eben dazu, dass man immer wieder das Geld vor allen Dingen für Konsum ausgibt, dass man eher darüber nachdenkt, Rentenreformpaket 2 einzuführen, um, wie man sagt, Renten zu stabilisieren. Tatsächlich geht es an der Stelle darum, Rentenanstiege zu stabilisieren. Und das möchte man gerne den aktuellen Wählern schmackhaft machen. Aber gleichzeitig vernachlässigt man darüber die Investitionen in die Zukunft.
Lass uns noch mal über die Sozialausgaben sprechen. Das größte Paket innerhalb des Bundeshaushalts. Immer wieder wird gesagt, wir müssen das Bürgergeld kürzen oder eben das mit den Renten auch. Wie ließe sich das reformieren, ohne dass du an diese Grenzen rangehst, die ja vom Bundesverfassungsgericht auch schon mal festgelegt sind, was das Minimum anbetrifft? Was ließe sich da machen?
Also man muss sich ganz klar machen, wie viel vom Haushalt ist denn sowas wie Sozialausgaben? Und ich habe eben schon angedeutet, für die Rente geht ein Viertel des Haushalts drauf. Das sind Ausgaben, die aus dem Staatshaushalt finanziert werden, weil es dafür keine Beiträge gibt. Das sind Ausgaben für Rente mit 63, für die Mütterrente, für die Witwenrente, für die also vorher keine Beiträge gezahlt werden sollen, wo aber aus dem Rentensystem Geld an diese Menschen fließen soll. Wenn man das verringern würde, dann würde man Geld sparen. An der Stelle geht es vor allem darum, dass man das nicht weiter steigert, also nicht die Ansprüche erhöht mit den Löhnen, so wie das momentan der Fall ist.
Genau, die Witwenrente hattet ihr im Gutachten mit aufgenommen. Über welchen Anteil sprechen wir denn da?
Also das alleine, was da bezahlt wird, das ist auch ein zweistelliger Milliardenbetrag. Über 20 Milliarden sind das, die allein dafür bezahlt werden. Das ist natürlich Ansprüche, die wird man jetzt nicht auf null kürzen können. Darum geht es gar nicht. Aber dass man sowas dann nicht mehr so stark ansteigen lässt, darum geht es schon. Und wenn wir uns jetzt daneben mal anschauen, Bürgergeld, das ist ein viel kleinerer Betrag. Also das eine, wie gesagt, waren 110, 120 Milliarden für alles, was an die Rente geht aus dem Haushalt. Bürgergeld, da sind wir vielleicht bei 25, 30 Milliarden. Das ist aktuell etwas angestiegen, einerseits, weil man die Inflation überschätzt hat und deswegen das Bürgergeld etwas mehr angehoben hat, als man es hätte anheben müssen. Und gleichzeitig, weil die Geflüchteten aus der Ukraine eben, wenn sie hier nicht beschäftigt sind, gleich ins Bürgergeld gekommen sind und dadurch eben besser gestellt sind als andere Asylbewerberinnen und Bewerber. Das ist ein großer Teil von dem aktuellen Anstieg des Bürgergelds. Jetzt muss man sich fragen, kann man da viel kürzen?
Genau, wie groß ist die Möglichkeit? Das wird ja immer kolportiert, dass man sehr viel kürzen könnte. Ist das der Fall?
Also da reden wir vielleicht über 10 Euro pro Nase, was man da kürzen kann. Das ist wirklich nicht viel. Wenn man also jetzt drüber nachdenkt, kann man denn an den Ansprüchen etwas kürzen. Mit dem Bürgergeld soll das soziokulturelle Existenzminimum abgesichert werden. Und das ist eben nicht nur Kalorienzahl, dass ich nicht verhungere, sondern eben auch, kann ich irgendwie am Leben teilnehmen. Da gibt es einen gewissen Ermessensspielraum, wie viel gesteht man den Menschen zu. Aber wenn man sich überlegt, dass das ein Betrag ist von zwischen 300 und 400 Euro pro Person plus natürlich Wohngeld dazu, dann ist das nicht so schrecklich viel. Also da ist das Sparpotenzial gering. Denn man muss ja dazu sagen, die Menschen arbeiten ja typischerweise nicht deswegen, nicht weil sie faul sind. Ja, klar, solche Leute gibt es immer, aber die meisten davon sind Menschen, die sind vielleicht alleinerziehend, können ihre Kinder nicht betreuen lassen, weil die Kita-Plätze dafür fehlen. Oder aber sie sind eingeschränkt in ihrer Erwerbsfähigkeit, sie sind krank, sie haben keine Ausbildung. All das bedeutet, ganz so viel kann man, selbst wenn man die Schrauben andreht, nicht hier rausholen.
Okay, also wir haben jetzt noch relativ wenig gespart, muss ich sagen, im Sozialen relativ wenig. Die Mütterrente hattest du erwähnt, das ist ja eigentlich schon durch. Mhm. Da lässt sich, glaube ich, im Nachhinein jetzt gar nichts mehr verändern,
Nein,
oder?
Genau, weil auch da die Ansprüche schon bestehen.
Mhm. Das Rentenpaket 2 könnte reformiert werden. Wo sind denn die großen Pakete? Also wo könnte man tatsächlich noch mal was einsparen?
Man kann natürlich darüber nachdenken, alles effizienter zu machen.
Das ist bei der Bürokratie angelangt.
Genau. Also die Verwaltungskosten reduzieren, indem man die Verwaltung effizienter macht. Momentan ist es ja eher so, die Verwaltung wird teurer, weil wir unglaublich viele Regularien haben, die sehr aufwendig zu verwalten sind. Hier wäre Digitalisierung wirklich der wichtige
Schritt. Genau, Digitalisierung war, glaube ich, der erste Posten, der gestrichen worden ist, irgendwie nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wir geben kein Geld. Das war relativ gering ohnehin.
Ja. Also das ist wirklich extrem enttäuschend, die Fortschrittskoalition, die gerade bei der Digitalisierung jetzt nicht große Fortschritte gemacht hat. Das wäre wirklich etwas, was man machen müsste. Man kann natürlich auch an die ein oder andere Subvention rangehen. Das ist aber etwas, das muss man längerfristig planen und vorbereiten. Denken wir an das Thema Agrardiesel. Da hat man ja, weil man Geld einsparen wollte, im letzten Jahr beschlossen, das soll gekürzt werden. Und dann waren alle Bauern mit ihren Traktoren auf den Straßen und dann hat man es schnell wieder zurückgenommen. Das ist auch nichts, was man von heute auf morgen einfach abschaffen kann, denn die Leute müssen ja irgendwie damit umgehen. Sie müssen sich ja darauf einstellen, müssen Alternativen finden. Also ja, diese Art von Subventionen sollte man unbedingt angehen. Aber das muss geplant sein. Da muss man sagen, in 3 Jahren wird das entsprechend so und so gekürzt. Dann wird da ein Schuh draus.
Wie können wir der Wirtschaft signalisieren, es lohnt sich wieder zu investieren? Wie kann man das machen? Brauchen wir Anreize dazu? Wir gehen ein bisschen weg jetzt vom Sparen, versuchen irgendwie auf der anderen Seite mehr Wirtschaft, mehr Wachstum zu generieren.
Genau, das muss der Weg sein, ja.
Wie kann das funktionieren?
Ich denke, was momentan wirklich die Investoren zurückhält, ist die Unsicherheit, dass sie nicht wissen, wo geht es jetzt wirklich hin. Da brauchen wir ein funktionierendes Energiesystem. Da muss klar sein, das Energiesystem wird jetzt so ausgebaut, dass wir mit unseren Energiekosten einigermaßen zurechtkommen. Ein Stichwort an der Stelle zum Beispiel ist Netzentgelte. Es müssen die Netze ausgebaut werden, das muss jemand finanzieren. Und momentan sind es die, die es nutzen in den Bereichen, wo besonders viel gebaut wird, die müssen besonders viel tragen. Das ist natürlich nicht in Ordnung, weil die dadurch besonders belastet werden. Also solche Themen zu klären, dass die Netzentgelte nicht zu stark sind, dass die Stromsteuer runterkommt, das würde schon mal sehr helfen. Aber insgesamt kommt es auch wirklich darauf an, Zuversicht und Planungssicherheit zu geben, indem man nicht ständig wechselt zwischen den verschiedenen Politikmaßnahmen. Also die aktuelle Diskussion über das Verbrenner aus beispielsweise ist extrem unglücklich, weil es die Menschen zurückhält, sich jetzt dann doch ein Elektroauto zu kaufen, weil sie sich denken, oh, vielleicht muss ich das gar nicht, vielleicht bleibt mein Verbrennerauto ja und ich kann damit auch in 20 Jahren noch fahren. Das heißt aber, die Unternehmen, die jetzt investiert haben, um Elektroautos bauen zu können, die sehen momentan ihren Absatz einbrechen und denken sich, sie haben verkehrt investiert. Das ist natürlich völliger Blödsinn.
Ist es nicht in der Transformation tatsächlich so, dass eben wenn die Technologie sich so schnell ändert, dass Menschen auch gar nicht bereit sind, irgendwie zu kaufen, weil sie sagen, was ist in 4 Jahren? Kann ich mein Auto überhaupt noch am Zweitmarkt wegbekommen? Ist das nicht zwangsweise so?
Das ist sicherlich nicht einfach in einer solchen Transformation, weil keiner so richtig weiß, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite sehen wir andere Länder, wo es besser funktioniert. In anderen europäischen Ländern werden mehr Elektroautos gekauft, in China sowieso. Die sehen ja auch wirklich die große Umweltverschmutzung in ihren Städten. Die sind wirklich froh, wenn sie auf Elektroautos endlich wechseln können. Vielleicht ist da bei uns der Druck bisher noch nicht so stark, die Bereitschaft nicht so stark, aber man kann die Leute auch mitnehmen. Nur wenn man es immer schlecht redet und sagt, ja, braucht er eigentlich gar nicht, wir werden die Zukunft mit E-Fuels bestreiten, was völlig illusorisch ist, dann nimmt man die Menschen natürlich nicht mit.
Illusorisch, weil zu teuer?
Viel zu teuer, genau. Es ist extrem ineffizient, erstmal mit erneuerbarer Energie Strom zu erzeugen, aus dem Strom dann mit entsprechend allem anderen E-Fuels zu erzeugen. Nein, das ist einfach wirklich vom Wirkungsgrad ein Bruchteil dessen, was man herausbekommt, als im Vergleich zu Strom direkt zu nutzen über Batterien. Und der Witz ist ja auch, man braucht diese E-Fuels ja vor allen Dingen auch für die Bereiche, die man nicht elektrisch betreiben kann. Ein Flugzeug geht nicht mit Batterie. Da braucht man tatsächlich sowas wie E-Fuels oder Wasserstoff. Das heißt, man sollte für die Bereiche, wo es wirklich notwendig ist, sich fokussieren, die Sachen da einzusetzen. In der großen Breite wird das unser Verbrennerauto nicht retten.
Also mehr der Schwerlastverkehr, sowas in die Richtung.
Auch da ist das nicht wirklich notwendig, denn selbst beim Schwerlastverkehr sind inzwischen sehr gute Batterielösungen auf dem Markt.
Die Stimmung allein kann ich mir gar nicht so vorstellen, dass es schon hilft, weil wir brauchen ja noch die Infrastruktur, die eben auch nicht ausgebaut ist. Das sind mit die Bedenken vieler derer, die tatsächlich jetzt keine E-Autos kaufen.
Ja, in der Tat. Also da sieht man eben, warum es so wichtig ist, dass man koordiniert vorgeht. Eine solche Transformation bedeutet eben, Elektroautos kriege ich nur auf die Straße, wenn sie erstens produziert werden und zweitens die Menschen wissen, wenn ich das kaufe, dann habe ich auch die Ladeinfrastruktur, um mein Auto immer aufladen zu können. Aber die Ladeinfrastruktur wird nur bereitgestellt, privatwirtschaftlich, wenn die wissen, ja, da gibt es auch Nachfrage danach. Das heißt, es wird produziert und es wird gekauft und damit kann ich damit auch Geld verdienen. Also es muss alles sich gleichzeitig bewegen. Die Produktion, die Ladeinfrastruktur, naja, und die Menschen müssen es dann auch noch kaufen.
Und war es ein Fehler, dass man die Subventionen weggenommen hat?
Ich meine, das war genau wieder ein solches Thema. Da hat man von jetzt auf nachher die Subventionen weggenommen. Das hat natürlich nicht geholfen. Dass man damals wiederum sparen wollte oder musste, können wir uns nochmal drüber unterhalten, wer darauf besonders gedrungen hat. Damals gab es auch lange Lieferfristen. Man hat sich dann gedacht, naja, muss das jetzt sein, dass man hier etwas finanziell unterstützt, wo man ohnehin monatelang drauf wartet. Aber nein, das war natürlich nicht hilfreich. Aber an der Stelle wirklich darauf achten, dass die Ladeinfrastruktur schneller ausgebaut wird und dann auch günstig ist und leicht zu bedienen. Momentan gibt es jede Menge unterschiedliche Apps. Wenn ich mit einem Mietwagen zum Beispiel unterwegs bin, mit einem elektrisch betriebenen Mietwagen, muss ich überlegen, habe ich jetzt die richtige App runtergeladen, um überall laden zu können? Und an manchen Stellen ist das auch einfach sehr teuer. Da braucht es mehr Wettbewerb und darauf wird bisher auch noch nicht genügend geachtet.
Also deine Pläne in aller Ehren, aber wenn du jetzt in Wolfsburg stehen würdest, irgendwie mit den VW-Mitarbeitern, ich glaube, das käme nicht so besonders gut an. weil viele inzwischen eben über Arbeitsplatzverluste, da gibt es Lohnkürzungen. Also wir sprechen über Dinge, die wir uns irgendwie vor Jahren noch gar nicht hätten vorstellen können, dass sie dann so schnell auch wiederkommen. Was würdest du eben den Mitarbeitern sagen, die jetzt tatsächlich auf die Straße gehen und dafür kämpfen, dass sie ihre Arbeitsplätze nicht verlieren?
Ich kann sehr gut verstehen, dass die Menschen enttäuscht sind und sauer sind über die Managementfehler, die gemacht worden sind. Und davon gab es in der Tat eine ganze Reihe. Gleichzeitig war schon lange abzusehen, dass mit dem Wechsel von Verbrennerautos zu Elektroautos es weniger Beschäftigte braucht. Eigentlich ist das ja ein Vorteil, dass man günstiger produzieren kann, aber für diejenigen, die da bisher beschäftigt waren, ist das natürlich erstmal eine schlechte Nachricht. Man muss jetzt allerdings schon auch sagen, es sind ja nicht nur Managementfehler gewesen, also schlechte Autos, zu teuer, die Software funktioniert nicht, die Batterien sind zu teuer. Es gab schon durchaus eben auch das Problem, dass über Jahre, Jahrzehnte man immer festgehalten hat an dieser Beschäftigungsgarantie im Sinne von keine betriebsbedingten Kündigungen. Und das hat auch verhindert, dass bestimmte Neuerungen gekommen sind. Also der letzte Vorstandschef, Dies, hatte ja schon eine ganze Reihe von Neuerungen vorgesehen gehabt. Und woran ist das gescheitert? Nun, die Gewerkschaften hat eben einen sehr großen Anteil an den Stimmen plus das Land Niedersachsen dazu, denen es auch vor allen Dingen darum geht, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das haben sie eine ganze Weile sehr erfolgreich genutzt, um zu verhindern, dass Arbeitsplätze abgebaut worden sind. Aber wenn man jetzt ehrlich ist, wenn man darauf besteht, dann bleiben die Kosten so hoch, dass man möglicherweise noch viel stärker in Schwierigkeiten kommt und möglicherweise das Unternehmen insgesamt gefährdet.
Aber genau solche Forderungen gibt es jetzt auch von Seiten der Politik, dass keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen werden. Das wäre ja genau das, was du gerade kritisierst.
Ja, ich denke, das müsste eben in dem Fall jetzt auch wirklich passieren. Die Kosten sind zu hoch, man ist nicht produktiv genug. Und man kann am Ende nur Geld verdienen, wenn man Autos verkauft, die man an den Markt bringen kann. Das heißt, die Kosten müssen runter und die Autos müssen besser werden. Beides muss passieren.
Also mit anderen Worten, es muss nicht jeder Arbeitsplatz erhalten bleiben?
Nein, das war immer klar, dass es gerade in der Branche nicht auf alle Ewigkeit hier diese Jobgarantie geben kann. Man hat auch schon viele Kommissionen gehabt, wo man darüber nachgedacht hat, wie kann man die Menschen in andere Beschäftigungen bringen. Wenn die Pläne noch nicht auf dem Tisch liegen, dann hat man auch hier was versäumt. Ich würde übrigens davon ausgehen, dass sie auf dem Tisch liegen, denn ich habe selber schon einige Kommissionen miterlebt, in denen genau das immer wieder diskutiert worden ist.
Die Automobilindustrie ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ich meine, da gibt es auch andere Industrien, wo es durchaus kriselt. Du hattest vorher schon mal gesagt, wir sprechen über die Deindustrialisierung. Können wir sagen, Deindustrialisierung, das ist ein Prozess, da müssen wir durch? Oder müssen wir tatsächlich auch dagegen halten?
Wenn man sich anschaut, wie sich die Wirtschaftsstruktur in Deutschland entwickelt hat und das vergleicht mit anderen Ländern, dann ist tatsächlich sehr auffällig, in allen Ländern ist der Industrieanteil zurückgegangen. Das ist ein ganz normales Phänomen, weil je reicher wir werden, auch als Volkswirtschaft, umso mehr geben wir Geld für Dienstleistungen aus, für Unterhaltung, für Gastronomie, für die Mobiltelefone, die wir haben. Dafür wird inzwischen und das, was da an Services angeboten wird, dafür geben wir inzwischen sehr viel Geld aus. Weniger für Dinge, die man anfassen kann, die man produziert. In Deutschland ist das lange nicht so stark gewesen. Tatsächlich ist über die letzten 10, 20 Jahre die Struktur unverändert geblieben. Wir sind nach wie vor bei einem sehr hohen Industrieanteil vergleichsweise. Und woran liegt das? Das liegt natürlich unter anderem daran, dass wir in China einen fantastischen Absatzmarkt entdeckt haben, auf dem wir unsere Produkte sehr gut verkaufen konnten, sodass wir gar nicht gezwungen waren, uns strukturell anders zu entwickeln. Was wir an der Stelle aber versäumt haben, ist, in die Bereiche der Dienstleistung zu gehen, die inzwischen wirklich sehr viel Geld verdienen lassen. Also ich rede jetzt nicht Dienstleistungen im Sinne von Burger flippen und verkaufen, sondern ich rede über Dienstleistungen, die auf digitalen Produkten basieren. Also die Big Techs dieser Welt, die Amazons, die Unternehmen, Apples, Facebook, all solche Produkte, die da angeboten werden, mit denen jetzt inzwischen sehr viel Geld verdient wird, das haben wir bei uns in Deutschland bisher viel zu wenig anzubieten. Damit wird zu wenig Geld verdient. Das ist aber die Zukunft.
Wir haben SAP, muss ich jetzt nochmal dazu sagen.
Ein Unternehmen, was 50 Jahre alt ist, also auch nicht gerade ein ganz neues, aber momentan extrem profitabel. Ja.
Aber wir können ja jetzt nicht von jetzt auf gleich aus unserer Haut und sagen, wir machen das jetzt nochmal ganz anders. Ist denn der Zug für die Digitalisierung bei uns nicht schon ein bisschen abgefahren?
Wir werden jetzt nicht das nächste Big-Tech-Unternehmen aufmachen, also das nächste Google vielleicht. Aber was wir schon machen können und wofür wir ja auch Anzeichen sehen durch kleine Startups ist, Anwendungen von KI, von künstlicher Intelligenz in unsere Produkte integrieren. Also das muss ja die Zukunft sein. Wenn wir wieder auf die Automobilindustrie kommen, dann ist die Zukunft autonomes Fahren, was jetzt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nochmal einen richtigen Schub genommen hat. Also hier haben wir nochmal gesehen, als wir ursprünglich dachten, das kommt bald, kam es nicht ganz so schnell. Aber jetzt mit KI kommt das nochmal sehr viel schneller, weil die Technologie sehr viel besser geworden ist. Hier müssen wir wirklich mithalten. Nur was mich momentan dann beunruhigt ist, in USA fahren die ersten autonom betriebenen Taxis in Städten. Bei uns hat Bosch angekündigt, ich glaube, 3000 Arbeitsplätze abzubauen von Entwicklern, die für autonomes Fahren die Software entwickelt haben. Also genau das, was eigentlich unser Zukunftsgeschäftsmodell sein sollte, das wird momentan abgebaut, weil sie sagen, die Nachfrage ist nicht groß genug. Da läuft was in die völlig falsche Richtung.
Gut, das hat auch ein bisschen nochmal wieder mit den E-Autos zu tun, mit der Automobilindustrie, mit Planungsunsicherheit, könnte ich mir vorstellen.
In der Tat, das ist durchaus plausibel.
Muss da subventioniert werden? Muss von Seiten der Politik, müssen da Anreize geschaffen werden? Außer das, was du vorher schon gesagt hast.
Es muss nicht immer alles subventioniert werden. An der Stelle wäre zum Beispiel das Entscheidende, dass man die Regularien so ansetzt, dass Entwicklung hier sehr gut möglich ist und dass man nicht die ganze Zeit immer nur Bedenken hat, welche Unfälle kann es hier geben, wird das wirklich alles richtig fahren, sondern dass man erstmal diese Entwicklung Vorschub leistet, sodass wir dann mit konkurrenzfähigen Produkten unterwegs sein können.
Ist es eine Möglichkeit, dass wir beispielsweise BioNTech hat die Forschungsabteilung Richtung Großbritannien ausgelagert, andere lagern teilweise Produktion, energieintensive Produktion auch ins Ausland aus. Ist das der Gang der Dinge? Man wird ja auch, man guckt ja immer drauf und sagt, guck mal, bei uns ist alles schlecht, BASF lagert Produktion in die USA aus. Aber ist es nicht notwendig?
Also bei energieintensiven Vorprodukten würde ich sagen, ja, in der Tat, weil wir werden bei Energie nie ein Land sein, was jetzt sehr günstige Energie hat. Insofern wird das so sein, wie man das auch bisher bei arbeitsintensiven Vorprodukten gemacht hat, die man anderswo hat produzieren lassen. Und dann haben wir die Vorprodukte hier genommen und haben daraus hochwertige, sehr teure Produkte produziert, die wir dann mit guten Gewinnmargen auf dem Weltmarkt haben verkaufen können. Bei der Entwicklung von pharmazeutischen Produkten sehe ich das sehr viel skeptischer. Wenn man hier die Entwicklung anderswohin verlagert, dann ist das immer ein Anzeichen dafür, nicht weil das hier zu teuer ist, sondern weil hier die Auflagen viel zu streng sind, weil man hier bestimmte Sachen nicht zulässt. Und das scheitert in Deutschland schon mal daran, die Daten aus den Studien, aus den klinischen Studien zu verknüpfen über verschiedene Bundesländer hinweg, ist schwierig, weil wir in jedem Bundesland einen anderen Datenschutzbeauftragten haben, der jedes Mal andere Auflagen macht. Also die Pharmaunternehmen tun sich hier wirklich schwer. Da könnte man mit entsprechender Erleichterung der Regulierung deutliche Fortschritte erzielen.
Es kommt ja noch mal ein bisschen dicker. Egal, wer auch immer bei uns die Wahl gewinnt, wer sie in den USA gewonnen hat, das wissen wir schon. Am 20. Januar geht's los, aber man merkt das jetzt schon. Also da wird ein Kabinett vorgestellt, da wird also eine Regierung vorgestellt, da werden schon mal Zölle angekündigt, da wird gedroht. Was kommt mit Donald Trump auf uns zu?
Ja, in der Tat, diese Zölle werden ja jetzt schon lange angedroht. Jetzt kann man sich immer fragen, wird es wirklich so schlimm kommen? Die Erwartung ist, er wird das nutzen als Verhandlungschip, um dann Zugeständnisse auf irgendwelchen anderen Gebieten bei uns auszuhandeln. Und darauf wird man sich auch einlassen. Was will man sonst auch tun? Aber in gewissem Umfang werden diese Zölle auch kommen. Man will auf die Weise vielleicht auch die Unternehmen dazu bewegen, sich mehr nach USA zu orientieren, dort zu produzieren. Manche tun das schon, andere tun das nicht. Porsche zum Beispiel verkauft seine hochwertigen Produkte in den USA, aber produziert sie in Deutschland. Das würde natürlich Trump besser gefallen, man würde es dort tun.
Warum haben wir dem gar nichts entgegenzusetzen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich hoffe sehr, und das hört man auch, dass die EU sich Gedanken darüber gemacht hat, was haben Sie als Gegenverhandlungschip in der Tasche? Könnten Sie dann selbst irgendwelche Güter mit Zöllen belegen. Beim letzten Mal hat man, glaube ich, über die Harley-Davids nachgedacht. Das weiß ich nicht, ob das so unglaublich viel gebracht hat. Das wäre natürlich eine Variante, über die man nachdenken kann. Aber am Ende des Tages ist Europa stärker von USA abhängig als USA von Europa. So muss man das wohl sehen.
Es hat ja auch noch die Komponente der Verteidigung. Die hatten wir ganz am Anfang besprochen. Und den Krieg in der Ukraine könnte da vielleicht ein bisschen Druck aufgebaut werden, was ja schon wird von Seiten Donald Trumps oder auch von Seiten der USA. Man müsse sich künftig selbst verteidigen. Eine Verteidigung, die wir aber noch nicht haben.
Ja, also der Druck wird sicherlich noch weiter kommen. Und an der Stelle muss man sagen, ist es ja auch richtig, dass Europa sich eigentlich natürlich auch selbst verteidigen können müsste. Das ist schon erstaunlich, dass man sich da es so bequem gemacht hat und gedacht hat, wir können hier Verteidigungsausgaben sparen. Man hat wohl auch nicht wirklich damit gerechnet, dass es innerhalb von Europas nochmal einen militärischen Konflikt geben würde, jedenfalls in so kurzer Zeit schon. Insofern wird man sich da umstellen müssen. Die andere Sache aber, wo man sich auch umstellen muss, ist, man muss sich klar machen, wir können als Europa nur Widerpart gegen Trump leisten, wenn wir uns in Europa einig sind, wenn wir unseren Binnenmarkt stärken. Und das gilt jetzt nicht nur für Güter, das gilt auch für Kapital. Wir sind da noch viel zu fragmentiert und an vielen Stellen zu zerstritten. Das kann natürlich ein amerikanischer Präsident immer ausnutzen.
Das klingt jetzt nicht gerade so, als würde man in 4 Jahren Präsidentschaft zu einer EU-Einigung kommen. Also das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, dass man sich tatsächlich einig ist.
Ja, in der Tat, auch weil die Länder sich sehr unterschiedlich entwickeln. Es gibt EU-Länder, die zu Russland halten und eigentlich gar nicht der Meinung sind, dass wir die Ukraine verteidigen sollten. Innerhalb von einzelnen Ländern gibt es ja auch diese Bewegung, haben wir ja auch innerhalb von Deutschlands. Insofern also ist das immer schwierig, da zu einer Einigung zu kommen. Es bräuchte schon starke Führung durch die großen Länder. Da wäre eigentlich Deutschland gefragt. Aktuell sehen wir die starke Führung natürlich nicht, weil wir selbst so sehr mit uns selbst beschäftigt sind.
Wäre oder bestünde denn die Möglichkeit, dass man gerade im Zusammenspiel der 3 Blöcke, also USA, Europa und China, tatsächlich zu einer Einigung auch mit den USA mehr erreichen könnte, dadurch, dass China mit den USA ja auch ein Thema hat?
Wir haben eben ein unterschiedliches Thema. Für die USA ist China der große Konkurrent, und zwar jetzt nicht einfach nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Da geht es wirklich um die Vorherrschaft der Systeme. Welches Land wird am Ende die Nummer 1 der Welt sein? China hat ganz klar den Anspruch, und die USA will das natürlich nicht aufgeben. Europa hat momentan nicht den Anspruch, auch gar nicht die Erwartung, die Nummer 1 zu sein, und hat sich momentan vor allen Dingen an der Seite der USA gesehen. Aber China deswegen so attraktiv gefunden, weil es eben ein so wichtiger Wirtschaftspartner war. Wir hatten ja vorhin schon davon gesprochen, wie viel von unserem Export an China hängt. Und deswegen wollen die hiesigen Unternehmen auch nicht, dass man sich davon stark abkoppelt. Geht auch gar nicht. Wir sind einfach sehr verflochten und viel abhängiger, als das die USA sind, von dieser Verflechtung mit China.
Nochmal zurück zu den Zöllen. Du sagtest schon, man müsse tatsächlich eben gucken, mit welchem Pfund man selbst wuchern könnte, wo man gegebenenfalls auch die USA unter Druck setzen könnte und sagen, gut, dann macht ihr 20%, dann machen wir 20%. Aber kommt man da nicht in eine sehr ungute Dynamik? Was, wenn das eskaliert und man zu einem solchen Zollkrieg sich aufmacht?
Ja, tatsächlich. Wenn wir in Zukunft einfach wieder auf alles Zölle draufschlagen, dann landen wir am Ende in einer Situation, wie wir es ja halt vor Jahrzehnten hatten, als wir alle sehr viel ärmer waren. Dieses Zurück in die Autarkie, also ohne groß international zu handeln, das würde uns sehr schaden. Das würde auch für die USA nicht lustig sein. Also diese Vorstellung, man geht zurück zu den alten Industriejobs, die es mal gab. Nein, das waren natürlich auch nicht die Zeiten, die für alle so rosig waren. Also das ist wirklich illusorisch. Insofern, ja, wird man hoffentlich irgendwann zu der Einsicht kommen, dass das nicht geht, dass man nicht jetzt mit Zöllen es allen Menschen in den USA recht machen kann. Denn was die Menschen als erstes erleben werden, die Produkte, die sie aus dem Ausland kaufen, die werden teurer. Die Inflation wird steigen. Das kann für die auch nicht lustig sein.
Und trotzdem wird gedroht, auch gegen die BRICS-Staaten, also gegen die Emerging Markets, man solle bitte keine Währung gegen den Dollar in Gang setzen.
Das ist eine interessante Frage, aber am Ende werden das die Unternehmen natürlich tun. Also die werden abwerten und dann auf die Weise ihre Produkte vielleicht wieder attraktiver machen.
Wie sollen die Unternehmen damit umgehen, mit den USA? Verlagere ich Produktionen teilweise in die USA? Wie muss ich mich künftig aufstellen in dieser geopolitischen Gemengelage?
Die Unternehmen, die schon dort produzieren, werden das sicherlich auch noch weiter ausbauen wollen. Für die anderen muss man sich fragen, sind 4 Jahre Trump jetzt schon der Grund, um jetzt dort ein Unternehmen, eine ganze Betriebsstätte aufzubauen? Dann das ist ja auch durchaus teuer. Die haben auch nicht die Fachkräfte im Überfluss. Das erleben eben einige Unternehmen, die dorthin gehen. Also am Ende ist auch das sehr teuer. Die Frage ist, lohnt sich das dann für diese Zeit? Oder versucht man generell stärker zu diversifizieren, auch andere Märkte zu erschließen? Die Frage ist, was dann noch übrig bleibt.
Wir hatten ja über die Bürokratie gesprochen. Das ist ja nicht nur hierzulande so, sondern das ist, ich glaube, im Grunde genommen überall, wenn man sich die Bürokratie in Frankreich anguckt oder in anderen Ländern oder auch möglicherweise in den USA, so ist das tatsächlich irgendwie ein Maloch und ist es überbordend. Jeder versucht das einzudämmen, den allerwenigsten gelingt es. Und es gibt es irgendwie einen interessanten Ansatz, den Donald Trump auch fährt oder fahren möchte. Wir wissen ja noch gar nicht irgendwie, was rauskommt. Er hat Elon Musk gebeten, da mal richtig aufzuräumen. Bist du überzeugt davon, dass das funktionieren könnte?
Wenn man sich jetzt anhört, wie der ein oder andere hierzulande sogar schon sagt, wir müssen mehr Elon Musk oder mehr Milei auch wagen. In Bezug auf den argentinischen Präsidenten, muss ich sagen, ist das schon sehr befremdlich, diese Vergleiche zu hören. Denn das sind ja nun keine Protagonisten, die etwas tun wollen für das Land. Die wollen vor allen Dingen etwas tun für sich selbst. Die sind sehr stark durch ihre eigenen Interessen getrieben. Und gerade jemand wie Musk hat natürlich sehr viel Erfolg gehabt für seine Unternehmen mit unkonventionellen Methoden. Aber wenn er jetzt zum Beispiel sagt, die NASA ist ein völlig ineffizientes System, das fahren wir jetzt runter, dann muss man doch gleich drüber nachdenken, dass er natürlich darauf setzt, dass er dann seine eigenen Raketen besser verkaufen kann und die Regierung dazu bringt, dafür viel Geld auszugeben. Das wird er auch erfolgreich tun. Also dem traue ich an der Stelle wirklich überhaupt nicht über den Weg und deswegen kann ich das auch nicht als Vorbild sehen. Ein Land ist eben auch was anderes als ein Unternehmen. Wenn ich als eigener Unternehmer sage, in diesem Unternehmen, ich werfe so und so viele Menschen raus und dann gucke ich mal, ob es immer noch funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich halt Verlust gemacht, dann ist das diesem Unternehmer unbenommen. Aber als Land, als öffentliche Administration einen solchen Kurs zu fahren, das halte ich schon für unverantwortlich.
Es profitieren ja nicht alle gleichermaßen. Also Elon Musk profitiert ganz offensichtlich davon, genau, oder möglicherweise davon. Andere tun das weniger. Ich meine, wenn man nach Argentinien guckt, dann sieht man ja schon sehr genau, dass sehr viele an der Armutsgrenze leben und sehr viel auch darunter. Das ist das, was du sagst, das macht eben auch was mit Menschen.
Ja, in der Tat. Also hier kann man natürlich sagen, das Land war vorher dysfunktional, das war es sicher. Aber das jetzt dadurch zu verändern, indem man noch mehr Menschen in die Armut treibt, das ist jetzt auch nicht wirklich die Lösung. Man muss ganz klar unterscheiden. Also ein Land, das dysfunktional ist, weil es zum Beispiel sehr korrupt ist, da kann man sagen, okay, da muss man aufräumen, da muss man mit einer harten Hand auch rangehen. Aber indem man einfach alle Strukturen zerschlägt, wird das Land nicht automatisch besser. Und ja, bei Trump sehen wir ja auch, wenn jemand das Gesundheitssystem dadurch reformieren will, dass er einfach alles, was bisher an wissenschaftlicher Erkenntnis da war, über beispielsweise den Vorteil von Impfen, dass man das über Bord wirft, das wird so viele Menschenleben kosten. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Man hat ja viele Schritte rückgängig gemacht, die er bei seiner ersten Amtszeit in Gang gesetzt hat. Was sind deine Befürchtungen für die zweite Amtszeit? Wird er das nochmal aufrollen? Dass er aus dem Klimaschutzabkommen austreten möchte, hat er ja schon gesagt.
Ja, genau. Also er wird natürlich alles wieder rückgängig machen, was rückgängig gemacht worden ist. Aber er wird das noch sehr viel besser vorbereitet machen. Das heißt, er hat sich jetzt schon Leute ausgesucht. Damals kam er ja mehr oder weniger mit leeren Händen rein, weil er gar nicht erwartet hat, dass er die Wahl gewinnt. Jetzt hat er seine Leute schon. Die sind skurril, um es einfach mal so zu benennen, weil wirklich alle letztlich völlig widersprüchlich sind zu dem, wofür sie eigentlich verantwortlich sein werden in Zukunft. Ich sagte ja, Gesundheitsminister, der von Gesundheit nichts versteht, also von Medizin nichts versteht und alles ablehnt, was eigentlich evidenzbasiert sinnvoll ist. Das wird eine ganze Menge kaputt machen und man muss dazu sagen, inzwischen hat eben Trump mit dem Supreme Court auch die Unterstützung. Das heißt, alles, was bis zum Supreme Court geht, wird dann sicherlich auch in seinem Sinne entschieden. Dafür hat er ja gesorgt.
Genau, bisher sagte man ja immer, so ein System hat Checks and Balances, also man kann letztlich irgendwie das gut austarieren, aber wenn es nicht schon einseitig besetzt ist, wie das, was du beschreibst.
Ja, wir sehen es ja allein daran, dass Trump ja eigentlich hätte verurteilt werden müssen in einer Reihe von Verfahren, wo man einfach nur das letzte Urteil dann noch rausgeschoben hat, bis die Wahl entschieden war, und jetzt sind die Verfahren eingestellt. Das ist absurd.
Wie viel kann kaputtgeschlagen werden in 4 Jahren? Oder kann man sagen, irgendwie 4 Jahre, dann ist es vorbei, die Geschichte geht weiter?
Na, so wie die Lage momentan ist, wird sich nach 4 Jahren auch ein neuer Kandidat finden, der ähnlich tickt wie Trump. Und so wie die Menschen sich jetzt mehrheitlich für Trump entschieden haben, ist nicht auszuschließen, dass sie das in 4 Jahren wieder tun für jemanden, der sich ähnlich.
Wie müsste sich Europa, wie müsste sich die neue Bundesregierung entgegenstellen, um etwas zu bewirken?
Ich glaube, dass wir zu mehr wirtschaftlicher Macht auch kommen müssen, indem wir wirklich jetzt auf die Zukunft setzen und dafür sorgen, dass wir in Deutschland wieder wachsen. In Europa tun wir das ohnehin schon, aber indem wir das gemeinsam tun. Und wir müssen mehr politische Macht aufbauen, indem wir uns stärker einigen. Das müssen wir zumindest in den Zirkeln von Ländern tun, mit denen man eine gemeinsame Sprache spricht, im politischen Sinne, also wo man wirklich ähnliche Interessen verfolgt. Dass es in der Europäischen Union inzwischen und Länder gibt, die da anders ticken, das erleben wir, dann muss man, glaube ich, in der kleineren Runde sich zusammentun, um gemeinsam zu agieren.
Lass uns noch mal über den Klimawandel sprechen. Der ist ein bisschen hinten runtergefallen durch die Energiekrise, durch den Krieg in der Ukraine, durch die ganzen geopolitischen Verschiebungen. Bedeutet das, dass auch die Unternehmen das so sehen, oder geht dieser Prozess weiter?
Wir sehen ja die Auswirkungen des Klimawandels inzwischen täglich. Wir sehen jede Menge neue Umweltkatastrophen, die genau dadurch ausgelöst sind und die immer höhere Kosten verursacht. Insofern also ist eigentlich mit Händen zu greifen, dass wir etwas tun müssen. Jetzt wird immer gesagt, naja, wenn nur wir was tun, dann hilft das nichts. Wir müssen uns weltweit einigen. Ja, das ist natürlich richtig, aber das heißt, wir müssen natürlich auch für diese weltweite Einigung sorgen, indem wir auch die Technologien bereitstellen, sodass das günstiger wird. Insofern ist die Marktskalierung, also Technologien dann auch wirklich so großflächig auszubreiten, dass die Kosten dadurch deutlich sinken, einfach extrem wichtig. Bei den erneuerbaren Energien ist das schon sehr gut gelungen. Die kosten heute 90% weniger, als sie das noch vor Jahren gekostet haben. Das ist also ein wichtiges Momentum. Uns da selber unabhängiger zu machen von den fossilen Energien ist eine gute Idee. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir auch weltweit da vorankommen.
Ist denn die Atomkraftdiskussion, die immer wieder reingespiegelt wird, für uns noch die entscheidende, oder wird das suggeriert?
Die Diskussion, die wir hatten, als es um den Atomausstieg ging, da ging es ja vor allen Dingen darum, soll man die Atomkraftwerke, die wir in Deutschland noch am Laufen hatten, soll man die länger laufen lassen? Und damals haben wir auch gesagt, in der Situation, wer hätte einiges dafür gesprochen, sie noch ein bisschen länger laufen zu lassen, obwohl man sich auch klar machen muss, das hätte dann schon auch Investitionen wieder erforderlich gemacht, denn die mussten ja auch immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Jetzt darüber nachzudenken, ganz neue zu bauen bei uns, das macht keinen Sinn, denn die Kosten für diese Atomkraftwerke sind so hoch, dass kein privatwirtschaftliches Unternehmen die bereit wäre zu schultern, ohne massive staatliche Unterstützung. Das würde uns also sehr viel mehr kosten, als alle erneuerbaren Energien aufzubauen, wo wir einfach durch die große Skalierung so unglaublich die Kosten nach unten getrieben haben. Da haben wir natürlich das Thema, dass wir auch zwischenspeichern müssen. Aber Atomkraftwerke sind ja auch keine Kraftwerke, die man einfach mal so schnell hoch oder runter fährt. Das wären immer Grundlastkraftwerke. Insofern würden die auch unser Problem mit Spitzenlasten überhaupt nicht lösen. An der Stelle noch die Bemerkung, solange wir keine Einigung darüber haben, wo man die Endlager einrichten wird und momentan darüber nachdenken, dass das noch 50 Jahre dauern wird, bis wir zu einer solchen Lösung gekommen sind. Also da sollte sich eigentlich jede Diskussion verbieten.
Lass mich mal zum Ende noch mal 2 Fragen stellen. Das eine ist, wie würde deiner Meinung nach sowas wie Made in Germany 2.0 aussehen? Also was sind die 3 Punkte, wo wir hingehen müssten oder sollten? Und welche dieser Punkte würdest du einer neuen Bundesregierung ans Herz legen, die auf jeden Fall mit ins Programm zu nehmen?
Die Zukunft wird KI-basiert und dekarbonisiert sein. So viel kann man sagen. Wir wissen noch nicht genau, wie die Zukunft aussehen wird, aber das wird in 30 Jahren der Fall sein. Und da müssen wir mithalten. Das heißt, wir müssen die entsprechenden Technologien vorhalten und wir sollten schauen, dass das, was wir gut können, wir können gut Autos bauen, dass das in Zukunft KI-basiert ist und dann wirklich die neuen Modelle all diese Vorzüge haben, sodass wir sie wieder teuer verkaufen können. Wir müssen auf Hochtechnologie setzen, die wird aber KI-basiert sein und, wie gesagt, sie wird dekarbonisiert sein. Das gilt für andere Produktbereiche auch. Wir haben auch andere Bereiche, wo noch einiges mehr zu machen ist, auch KI-basiert. Wenn wir an die Pharmaentwicklung denken, die neuen Medikamente kann man deswegen so gut entwickeln, weil auch da KI eine wichtige Rolle spielt, die hilft, die neuen Komponenten für Medikamente zu entwickeln. Das heißt, KI-basiert und hochtechnologisch und hochwertige Produkte, das sollte unsere Zukunft sein.
Und die Bundesregierung sollte es
entschlossen
sich zu Herzen nehmen.
Entschlossen vorantreiben und nicht so viel nach hinten schauen und an den alten Sachen festhalten, sondern sagen, das ist die Zukunft. Und was müssen wir dafür in allererster Linie machen? Bildung. Wir müssen in unsere Kinder investieren und nicht am falschen Ende sparen.
Ja, die Zukunft wird bekanntlich aus Mut gemacht. Alte und unproduktive Zöpfe abzuschneiden gehört in jedem Fall dazu. Mut ist ein gutes Stichwort auch für 2025. Ich selbst habe mir vorgenommen, öfter mal meine Komfortzone zu verlassen und Neues auszuprobieren. Wie sieht's bei euch aus? Hinterlasst mir gerne eure Anregungen dazu in den Kommentaren. Aber zunächst möchte ich euch ganz herzlich fürs Zuhören danken und euch schöne Feiertage wünschen. Kommt gut ins neue Jahr.